Paulus hat die Gemeinde in Thessaloniki ermutigt, in Liebe zu leben und mit einer ewigen Perspektive. Und heute werden wir diesen letzten Abschnitt beginnen, wo Paulus ihnen mit sehr praktischen Ermahnungen zeigt, was es konkret bedeutet, in Liebe zu leben. Und zuerst spricht er darüber, wie Gemeindemitglieder mit ihren Ältesten, mit ihren Leitern, mit ihren Pastoren umgehen sollen. Vers 12: Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen, und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Also wir sollen unsere Leiter anerkennen, heißt respektieren oder schätzen, und in Liebe achten, das heißt in Wertschätzung für ihren Dienst. Naja, sagt hier nicht, achtet sie wegen ihrer Persönlichkeit oder weil sie so toll sind, nicht mal wegen ihrer Position, sondern er sagt, wegen ihrer Arbeit unter euch, wegen ihrem Werk. Leiterschaft, Dienst ist Arbeit. Und ich bin überzeugt, dass die im Dienst sind, im vollzeitlichen Dienst sozusagen, dass die harte Arbeiter sein sollen, nicht faul sein sollen. Faule Menschen haben im Dienst nichts zu suchen. Das ist eine Schande für den Herrn. Und ich denke, wenn man es ernst nimmt, gibt es immer was zu tun, wenn man mit Menschen arbeitet. Die Arbeit hört nie auf. Also achtet sie wegen ihrer Arbeit unter euch. Zweite Sache ist, dass man als Leiter auch immer in der ersten Schusslinie steht, ne, für geistliche Angriffe. Und damals, die Gemeinde wurde verfolgt. Die Gemeinde in Thessaloniki war eine verfolgte Gemeinde. Und damals war es, glaube ich, nicht so beliebt, Leiter zu sein, wie heute. Heute reißen sich vielleicht alle drum, aber damals hat Leiterschaft bedeutet, dass du wirklich dein Leben riskierst, weil die Gemeinde wurde verfolgt. Und die Leiter waren die Ersten, die verhaftet wurden und den Kopf kürzer gemacht wurden. Also diese Leiter haben ihr Leben riskiert für die Gemeinde. Und auch das ist ein Grund, warum sie die achten sollen. Dritter Punkt ist vielleicht, als Leiter machst du dich auch nicht immer beliebt, weil du musst Entscheidungen treffen und wie es so ist, man kann es nicht immer allen recht machen. Und es gibt immer welche, die nicht einverstanden sind und Entscheidungen sind oft umstritten. Also auch das gehört zum Werk eines Leiters, dass man sich exponiert manchmal. Und Leiterschaft ist manchmal auch ein undankbarer Job. Na, du bist geistig verantwortlich für deine Schäfchen, wenn wir so sagen wollen, für die Gesundheit deiner Schäfchen. Und Teil deiner Aufgabe ist es, sie zurechtzuweisen. Leute zurechtzuweisen, die eine falsche Einstellung haben oder die sündigen, in Sünde leben oder vielleicht auch nur aus Unwissenheit irgendwie in eine falsche Richtung gehen. Paulus schreibt dem Timotheus, einem jungen Leiter, in 1. Timotheus 4, er sagt, predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne. Und dann sagt er, wie er es machen soll, mit aller Langmut, mit aller Geduld und Lehre. Aber überführen, zurechtweisen, ermahnen, ist Teil von Leiterschaft. Und ehrlich gesagt, das ist eine unangenehme Aufgabe. Für mich persönlich, ich brauche immer Überwindung, Leute zurechtzuweisen oder Leute zu konfrontieren. Das ist was, was mir nicht Spaß macht. Am liebsten würde ich mich davor drücken, einfach wegschauen. Am liebsten ist es, ist wie in der Familie. So ist auch im Reich Gottes. Am liebsten ist mir als Leiter, wenn überall Frieden ist und alle in Einheit zusammenleben und Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist am schönsten, oder? Das geht euch Eltern auch so, ne? Am schönsten ist es, wenn einfach Friede ist in der Familie, wenn die Kinder sich benehmen. Das ist am schönsten, ne? Ich glaube, kein Vater oder keine Mutter hat so diese Einstellung, außer sie ist irgendwie so sadistisch veranlagt, aber ich hoffe mal, dass das Die meisten von uns zumindest nicht sind. Aber ich denke, kein liebender Vater denkt sich, ah, endlich darf ich wieder züchtigen. Es ist eher so diese Einstellung, ah, muss ich schon wieder. Und du rappelst dich irgendwie auf, wenn dein Kind eine schlechte, rebellische Einstellung hat oder wenn es ungehorsam ist oder einfach böse zu anderen. Du rappelst dich irgendwie auf, aber du tust es nicht, weil dir das Freude macht, sondern du tust es um des Kindes willen. Weil du weißt, es ist wichtig für das Kind. Es braucht diese Ermahnung. Es ist wichtig für das Zusammenleben. Deswegen tust du das. Um des Kindes willen, nicht um deinetwillen. Du würdest lieber was anderes machen oder du würdest lieber wegschauen. Aber du sagst, ach, Mann, muss ich schon wieder, ich mach's halt, weil ich weiß, dass es wichtig ist. So geht's mir, wenn ich ermahnen muss. Ist nicht was, was mir Spaß macht. Und Paulus hebt hier diesen Aspekt von der Leiterschaft hervor, speziell. Er sagt, erkennt sie an, achtet sie in Liebe, weil sie euch zurechtweisen. Und es ist ein undankbarer Dienst, oder? Wann hast du dich das letzte Mal für eine Zurechtweisung bedankt? Es kommt nicht oft vor. Das ist große geistliche Reife, wenn du das tun kannst. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ob ich schon dort bin. Normalerweise ist es nicht unsere erste natürliche Reaktion. Vielleicht später, wenn wir zurückschauen. Ich weiß, in meinem Leben gab es Situationen, wo ich Zurechtweisung gebraucht habe. Und ich bin so dankbar für die Brüder, die mich genug geliebt haben und die mutig genug waren, diesen Dienst an mir zu tun. Ich bin echt dankbar dafür. Aber meine erste Reaktion war eher so, bin vor den Kopf gestoßen. Das ist mir peinlich. Eher so eine Abwehrhaltung. Das sind meine Gefühle verletzt, mein Stolz verletzt. Und oft geht es ja genau darum, ne? Unser Stolz muss gebrochen werden. Das ist ja nichts Schlechtes. Aber ist nicht angenehm. Und ist einfach so eine Abwehrhaltung. Ich glaube, das ist die erste natürliche Reaktion, wenn mich wer korrigieren will. Aber dann im Nachhinein ist man dankbar. Ich bin dankbar für die Zurechtweisung, die ich empfangen habe. Weil es wichtig war für meine geistliche Gesundheit, weil es wichtig war für meine geistliche Entwicklung, für meine geistliche Reife. Wer von euch geht gern zum Zahnarzt? Wurzelbehandlung, Bohren. Ja. Wisst ihr was, der Zahnarzt, ich würde zumindest davon ausgehen, die meisten Zahnärzte tun das nicht, weil sie Sadisten sind. Aber sie wissen, sie müssen den Finger oder den Bohrer an die wunde Stelle legen, weil sie euch heilen wollen. Weil sie wollen, dass ihr gesund seid, weil sie euch helfen wollen. Und so ist es, wenn wir als Leiter euch zurechtweisen müssen oder manchmal ermahnen müssen oder korrigieren müssen. Wir tun es, weil wir euch lieb haben und weil wir das Beste für euch wollen, euer Heil wollen. Und ich hoffe, dass wir das so tun können, wie der Paulus es sagt, nämlich in Liebe und mit Lehre, mit Geduld. Also das ist, was Paulus hier der Gemeinde sagt. Was die Leiter betrifft, erkennt sie an, achtet sie wegen ihrem Dienst. Besonders auch, weil sie euch zurechtweisen. Da ist es vielleicht, wo es uns am schwierigsten fällt. Zweitens sagt er, was das Zusammenleben als Gemeinde betrifft, untereinander als Geschwister. Vers 13. Er sagt, haltet Frieden untereinander. Haltet Frieden. Römerbrief, Kapitel 12. Wenn es möglich ist, so viel es an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Kolosser 3. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut oder Geduld haben wir hier wieder. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib. Seht ihr, als Leib Christi ist es unsere Berufung, dass wir in Frieden zusammenleben. Und es ist Jesus so wichtig, dass er sagt in Matthäus 5, wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und du dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dass du ihn verletzt hast, dass du ihm Unrecht angetan hast, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm, bring deine Gabe da. Jesus sagt, Versöhnung hat Vorrang vor Anbetung. Lass deine Gabe, mit der du Gott anbeten willst, liegen und geh hin, versöhn dich mit deinem Bruder, mit deiner Schwester, der du Unrecht angetan hast. Also Versöhnung hat Vorrang vor Anbetung. In Matthäus 18 finden wir die andere Seite, die Kehrseite der Medaille. Da sagt der Herr, wenn aber dein Bruder sündigt, also jetzt ist er der, was der missbaut, so geh hin und überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Also, Gott möchte nicht, dass wir unversöhnt sind. Wenn du weißt, du hast dem anderen Unrecht angetan, dann geh hin. Lass deine Gabe, lass deine Anbetung sein, geh hin, versöhn dich. Und wenn du merkst, dass der andere gegen dich gesündigt hat, dann geh du hin. Geh auch hin. Seht ihr, beide müssen gehen. Es gibt nicht die Option, dass wir einen unversöhnten Zustand einfach so im Untergrund schweben lassen oder wegschauen. Ja, Liebe deckt viele Vergehen zu. Wenn der andere irgendwo mich verletzt oder was, oder und ich kann sagen, ich vergebe dir in meinem Herzen, ich lasse es ruhen und es ist okay, es wurmt mich auch nimmer, dann kann ich es ruhen lassen. Aber wenn ich merke, am nächsten Tag, es wurmt mich noch immer, dann muss ich hingehen. Gott lässt uns nicht die Option, dass wir einen unversöhnten Zustand haben. Aber was wichtig ist an dieser Stelle, er sagt, wenn dein Bruder sündigt, so geh hin und überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Das möchte ich betonen, allein. Wenn dein Bruder, deine Schwester dir Unrecht angetan hast oder du siehst, dass sie irgendwo in Sünde lebt, dann geh hin und sprich mit ihm allein drüber. Und nur in einem Fall, nämlich wenn der unbußfertig ist und wenn der sagt, hey, das ist mir egal, ob ich dich verletzt habe und es ist mir egal, was Gottes Wort sagt, ich will so in Sünde leben, egal was Gott sagt, egal was du sagst, wenn das die Einstellung ist, das ist die einzige Ausnahme, wo ich eine zweite oder eine dritte Person hinzuziehe. Da muss ich das sogar tun. Aber das ist die einzige Ausnahme, sonst nicht. Und wenn ich eine zweite Person hinzuziehen muss, dann gehe ich erst zu ihr und sage, hey du, wir haben da ein Problem, bist du gewillt zu helfen? Und erst wenn die sagt, ja, ich bin gewillt, dann gehen wir zu zweit hin und dann legen wir das unter sechs Augen vor den Tisch. Aber sonst, außer dieser einen Ausnahme, rede ich mit keiner dritten Person über den Fehler, über die Schwäche, über die Sünde des anderen. Ich erzähle das nicht weiter, das Versagen von jemand anderen. Oder eine persönliche Sache, die mir jemand anderer anvertraut hat. Niemanden. Nicht meinem Ehepartner, nicht meinem Gebetspartner, nicht meinem Pastor, nicht meinem besten Freund. Leute, das ist Tratsch, das ist Klatsch, das ist Rufmord, das ist üble Nachrede, das ist Sünde. Und das ist so zerstörerisch. Leute, schlecht über andere reden hinter deren Rücken. Das ist so zerstörerisch, das ist Krebs in einem Gemeindeleib. George Harrison hat mal gesagt, dass Klatsch das Radio des Teufels ist. Und wenn wir tratschen über andere, dann geben wir dem Teufel eine offene Tür. Dann werden wir zu seinem Werkzeug. Na, Römer 6 sagt, wir können uns selbst zur Verfügung stellen, Gott zur Verfügung stellen als Werkzeuge der Gerechtigkeit oder wir können uns dem Teufel zur Verfügung stellen als Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Wenn wir über andere reden, schlecht hinter deren Rücken, wenn wir Fehler, Dinge weitererzählen, dann sind wir Werkzeuge des Teufels. dann haben wir dem Teufel Raum gegeben in unserem Leben und in unserer Mitte. Lass uns das ganz klar sehen. Und das ist ein aktuelles Thema. Das ist ein Problem. Und wenn wir ehrlich sind, das ist eine der weitverbreitetsten Sünden unter Christen und der wahrscheinlich am meisten bagatellisiertesten Sünden. Sehen wir das noch als Sünde? Na, in der Welt ist es so normal, oder? Man zieht über die anderen her. Das ist so normal, auch das ist irgendwie so in uns drin. Und ich denke, wenn wir ehrlich sind, hat sich jeder von uns schon mal versündigt in dem Bereich. Es ist so einfach, oder? Wo du merkst, jetzt habe ich was zu viel gesagt. Sogar im Gebet, wo du merkst, oh Mann, die anderen wissen das ja gar nicht. Und du betest für was und musst Buße tun. Es ist so einfach. Und gerade deswegen müssen wir so vorsichtig sein. Jakobus sagt uns, unsere Zunge kann gewaltigen Schaden anrichten. Ein Riesenwaldbrand. Das kleinste Glied, sagt er, aber es kann Riesenschaden anrichten. Mit ihr preisen wir Gott und wir fluchen unseren Nächsten. Oh Mann, wir müssen so vorsichtig sein. Und ich sage das nicht selbstgerecht. Ich habe versagt in dem Bereich. Aber Leute, lasst uns vorsichtig sein. Lasst uns das erkennen. Lasst uns wachsen. Die meisten von uns reden zu viel. Es ist so leicht. Oder es juckt uns in unserem Fleisch. Hey Mann, eine gute Story. Das ist, wovon die Boulevardpresse lebt, ne? Hey, eine gute Story, hast du schon gehört? Oh Mann, was für eine Sau der ist. Ha? Würde ich nie tun. Aber es juckt uns, weiter zu erzählen. Es gibt diese Geschichte von drei Pastoren, die sich treffen, um auszutauschen, einander verantwortlich zu sein. Und der erste bekennt, Mann, ich habe echt ein Problem mit Habsucht und letzte Woche habe ich was aus dem Opferkästchen rausgenommen, für mich persönlich. Sagt der andere Mann, ich habe echt ein Problem mit Lust. Und es ist diese eine Frau, die in der Gemeinde sitzt und Mann, ich habe total schlechte Gedanken über sie. Sagt der Dritte, mein Problem ist Klatsch und ich kann gar nicht warten, von hier rauszukommen und das weiter zu erzählen. Es juckt uns, wir können gar nicht warten, wir hören was, und es juckt uns, es weiter zu erzählen. Unser Fleisch liebt es zu tratschen. Unser Fleisch liebt es zu reden hinter den Rücken von anderen. Weil das stellt uns in den Mittelpunkt. Und es macht uns irgendwie zu, ja, was Wichtigen. Wir haben die Insider-Information, oder? Das gibt uns die Gelegenheit, uns zu erheben und als toll darzustellen. Na, ich würde das auch nie tun, aber Mann. Und den anderen niederzumachen. Es gibt uns eine Gelegenheit, uns künstlich aufzuregen. Oder wie gern machen wir das? Leute, es ist eine der perversesten Formen von Stolz. Und wir Christen müssen vorsichtig sein. Unser Fleisch ist da sehr kreativ, sehr täuschend. Wir können dieser Sünde ein sehr geistliches Mäntelchen umhängen. Wisst ihr, was das beliebteste Mäntelchen ist unter Christen? Ich gebe das Ganze als Gebetsanliegen weiter. Hey, das klingt doch geistlich, oder? Hey. Es bleibt ja unter uns, aber bet für den Bruder Jakob. Der hat echt ein Problem mit Pornografie. Der braucht unser Gebet. Lass ihn uns gemeinsam tragen. Er braucht unsere Hilfe. Ist ja so gut gemeint, ne? Wir müssen ja schließlich Dinge beim Namen nennen, um konkret beten zu können. Oder? Nein, müssen wir nicht. Ich kann genauso sagen, lass uns für einen Bruder beten, der echt ein Problem hat hier mit Pornografie. Ich muss ihn nicht beim Namen nennen. Gott kennt schon die Adresse, Gott weiß, wer gemeint ist. Müssen wir nicht. Er kann dein Gebet zuordnen. Und wenn du ihm unbedingt einen Namen geben willst, dann gib ihm einen Fantasienamen. Codename Nebukadnezar oder sonst was. Und dann betet für ihn. Aber tratsch nicht unter diesen Mäntelchen von Gebetsanliegen. Das ist nicht geistlich, das ist Sünde. Noch ein bisschen perversere Form. Ich kann selbst im Gebet tratschen. Vater, ich bete für die Ehe von Susi und Peter. Mann Gott, du weißt, dass bei denen hier echt voll im Argen liegt und ich bete, dass du dem Peter mehr Verständnis gibst für seine Frau. Leute, das ist Tratsch. Oder Herr, sprich zu Olgas Herzen, du weißt, wie sehr sie mich verletzt hat. Das ist Tratsch, wenn ich vor anderen so bete. Sei denn, die wissen Bescheid und wir, die Person ist mit dabei und hat es bekannt und hat gesagt, bitte betet für meine Ehe. Ja, dann können wir das beim Namen nennen und dafür beten. Aber nicht, wenn die Person nicht dabei ist. Du kannst Tratsch in ein prophetisches Wort verpacken. Ob das jetzt echt ist oder nicht echt ist. Aber eine persönliche Prophetie. Ich kann, wenn wir alle zusammen sind im Gottesdienst, sagen, so spricht der Herr, Albert, kehr um von deinem Steuerbetrug. Oder Heidi, ich habe ein Wort aus 2. Chronik 9 für dich. Denn gnädig und barmherzig ist der Herr, euer Gott, und er wird das Angesicht nicht von euch abwenden, wenn ihr zu mir umkehrt. Und alle anderen denken, wow, die Heidi muss ja echt Dreck am Stecken haben. Wenn du denkst, dass du ein Wort vom Herrn für eine konkrete Person hast, dann sag's ihr persönlich, unter vier Augen. Wozu das vor allem tun, das geht niemand anderen was an. Dann geh nach dem Gottesdienst zu ihr und sag ihr das persönlich oder schreib dir es auf. Geh nachher zu ihr. Ist auch sicherer für dich, weil wenn dein Eindruck falsch ist, ne, und der Albert sagt, ich bin Student, ich zahle gar keine Steuern, oder irgendjemand da ist mit der Gabe der Unterscheidung und er sagt, ah, weißt was, ich glaube nicht, dass das Wort hier vom Herrn war, dann wirst du vor allem korrigiert. Lass uns vorsichtig sein. In welcher Form auch immer es dich juckt, hinter dem Rücken von wem anderen zu reden, Fehler zu verbreiten, Informationen weiterzugeben, die niemandem was angeht, widersteh dem. Das ist unser Fleisch und das muss ans Kreuz. Ja, aber ich muss doch mit wem drüber reden, über diese Info, die beschäftigt mich so, die reibt mich auf. Es gibt einen, der immer für dich da ist. Sprich mit dem Herrn drüber. Oder frag die Person, die es betrifft und sag, hey, ich fühle mich allein überwältigt mit deinem Problem, was du mir erzählt hast. Darf ich so und so hinzuziehen? Oder, Mann, das Wissen um deine Situation überwältigt mich echt. Ich habe das Gefühl, ich persönlich, ich kann nicht damit umgehen, ich müsste mal mit jemandem drüber reden. Darf ich mit meinem Ehemann drüber reden? Und wenn der Betroffene dann einverstanden ist, okay, dann darfst du mit der einen Person, wo er gesagt hat, okay, darfst du drüber reden. Und wenn er nicht einverstanden ist, ist es auch okay, dann darfst du nicht drüber reden. Dann musst du damit leben. Und der Herr wird dich stärken. Vielleicht zur Unterscheidung, wo ist denn die Grenze? Wie kann ich unterscheiden, was noch okay ist, weiter zu sagen oder was nicht okay ist? Ich meine, es ist sicher okay zu sagen, dass der Alex seine Prüfung bestanden hat. Oder dass die Regina das Schaufenster ganz toll dekoriert hat. Oder dass die Serba umziehen wird nächste Woche. Ich meine, das ist sicher okay, weiter zu erzählen. Einfache Faustregel. Wenn du was weitererzählen willst, was du nicht weitererzählen würdest, wenn die Person, über die du redest, dabei wäre, dann ist es falsch. Wenn du drüber reden kannst, auch wenn die Person dabei ist, kein Problem. Also in Gedanken stell dir einfach vor, die Person ist da. Und was du dann nicht sagen würdest, dann halt auch den Mund, wenn sie nicht da ist. Ganz einfache Faustregel. Lass uns das persönlich machen. Hast du in letzter Zeit irgendwas Negatives über jemand anderen hinter seinem Rücken erzählt? Oder irgendeiner dritten Person was Persönliches anvertraut, was eigentlich, ja, dir jemand unter vier Augen gesagt hat, was Persönliches, was niemandem was angeht? Hast du getratscht? Hast du übel nachgeredet? Dann erstens musst du Buße tun. Du musst zu Gott gehen und ihm das bekennen und sagen, Gott, ich habe gesündigt. Bekenne dir das. Und zweitens, du musst zu der Person hingehen und um Vergebung beten. Sagen, hey, ich habe hier mit so und so über dich getratscht, habe das und das erzählt. Bitte vergib mir, das war falsch. Das war Sünde, ich bekenne das, vergib mir. Wir wollen uns versöhnen. Sind wir wieder bei den Versen am Anfang. Wenn du merkst, dein Bruder hat was gegen dich, geh hin. Versöhn dich, wenn du Mist gebaut hast. Auch umgekehrt, wenn du merkst, der hat sich gegen dich versündigt, geh hin. Versuch es zu klären. Lass die Dinge nicht ungeklärt. Versöhnt euch. Aber es ist wichtig, wir wollen Fehler, Schwächen, Sünden der Geschwister nicht weitertragen. Es sei denn, dass sie bewusst sündigen und dass sie unbußfertig sind, dass sie sagen, mir ist egal, was Gott sagt, wenn wir sie konfrontieren, ja dann müssen wir wem anderen hinzuziehen. Und am Schluss die Gemeindeleitung, die Gemeinde, wenn es nicht anders geht. Aber erst nachdem ich selber angesprochen habe. Das ist die einzige Ausnahme. Aber sonst wollen wir es zudecken. Liebe bedeckt viele Sünden. 1. Petrus 4 steht das. Da schreibt der Apostel Petrus, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Die will nicht aufdecken, die will zudecken. Liebe will einen Bruder, eine Schwester nicht bloßstellen vor anderen. Will sich nicht wichtig machen, will sich nicht unterhalten auf die Kosten von anderen. Sondern will dem, der ein Problem hat, helfen und den beschützen und es zudecken. Ich denke, wir haben eine super Illustration im Alten Testament. Noah und seine Söhne. Im 1. Mose Kapitel 9. Da wird beschrieben, dass der Noah zu viel Wein getrunken hat und besoffen war und dann nackt im Zelt rumgelegen ist. Und Ham, einer seiner Söhne, sah die Blöße seines Vaters und er berichtete es seinen beiden Brüdern draußen. Er war ein guter Reporter von irgendeiner Klatschzeitung. Und dann heißt es, dann nahmen Sem und Japhet, seine anderen beiden Söhne, das Obergewand und legten es beide auf ihre Schultern und gingen damit rückwärts, sodass sie selber nicht die Blöße ihres Vaters sehen, gingen rückwärts mit diesem Gewand zu ihrem Vater und bedeckten so die Blöße ihres Vaters. Ihre Gesichter aber hielten sie so rückwärts gewandt, dass sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Das ist, wie wir leben sollen miteinander. Wir wollen nicht die Blöße von anderen aufdecken oder andere bloßstellen. Wenn andere sündigen, wenn wir das sehen, sagen wir, ein anderer hat mich beklaut, dann rede ich unter vier Augen mit ihm. Und wenn er Buße tut und sagt, ja, das war falsch, der Herr hat mich eh schon überführt und ah, ich war schwach, ich wollte es eigentlich nicht, ah, hier ist das zurück, vergib mir. Dann kann ich für den beten und kann ihm vergeben, kann ihm helfen, ermutigen und niemand anderer muss davon was erfahren. Römer 14, Vers 19, lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und was der gegenseitigen Erbauung dient. Und Tratsch, üble Nachrede, erbaut nicht, sondern es zerstört. Philipperbrief sagt uns, was wir tun sollen, woran wir denken sollen, was wir weiter sagen sollen. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Lasst uns positiv übereinander reden. Lasst uns einander loben. Lasst uns gut übereinander reden zu anderen. Das stärkt unsere Gemeinschaft. Das stärkt unseren Geist. Das ist was Positives, das ist was Aufbauendes. Epheser 4, da heißt es, kein faules Wort komme aus eurem Mund. Tratsch ist ein faules Wort. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, was gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Wenn wir solche Dinge tun, dann betrüben wir den Heiligen Geist in uns. Denkt sich Gott in uns, jetzt macht er das schon wieder, erzähl doch nicht das, es betrübt ihn. Und dann schreibt er weiter, sondern seid zueinander gütig, mitleidig, vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Sprüchen Kapitel 26 heißt es, wo das Holz zu Ende geht, erlischt das Feuer. Und wo kein Ohrenbläser ist, Luther übersetzt es mit Verleumder, wo kein Verleumder ist, da kommt der Zank zur Ruhe. Also Leute, wenn wir in Frieden zusammenleben wollen, wie es hier in Vers 14 steht, dann müssen wir Klatsch und Tratsch beenden in unserer Mitte. Das muss schlicht und einfach aufhören, das muss bekannt werden, das muss raus. Wie gehe ich richtig damit um, wenn jemand zu mir kommt und mir erzählen will, was mich nichts angeht, was nicht erbauend ist, irgendwas Negatives über wem anderen oder irgendwas Persönliches von wem anderen, was mich nichts angeht. Und oder das ist auch ein Kampf, ist die andere Seite davon. Das ist auch ein Kampf mit meinem Fleisch, weil von Natur aus sind wir alle neugierig und sensationsgierig. Sonst wird niemand hier diese Klatschspalten, diese Klatschzeitungen kaufen. Wir sind alle sensationsgierig, wir wollen den neuesten Tratsch wissen, oder? Das ist von unserem Fleisch her. Will Rogers, ein amerikanischer Entertainer, hat gesagt, den einzigen Tratsch, den die Leute nicht mögen, ist, wenn über sie getratscht wird. Aber sonst ist es was wieder, was... Mann, hast du schon gehört? Nee, wirklich, erzähl mir. Alter Spruch sagt auch, wer dir Tratsch erzählt, wird auch über dich tratschen. Und das ist wahr. Wenn einer schlecht zu dir über andere redet, dann kannst du sicher sein, dass er auch deinen Mist weiter erzählt. Also im Interesse von dir selbst ist es wichtig, dass du so eine Person korrigierst, dass du dem ein Ende bereitest. Wenn jemand zu dir kommt und negativ redet über jemand anderen, sag halt, ich will es gar nicht wissen. Wenn du ein Problem hast mit der Person, dann geh hin und red mit ihr persönlich. Matthäus 18. Tu, was die Bibel sagt und erzähl's nicht mir. Ihr zwei müsst reden. Und wisst ihr was? Die Bibel sagt nirgendwo, dass wir üble Nachreder oder Verleumder schützen müssen. Im Gegenteil. Leute, die tratschen, müssen zurechtgewiesen werden, die müssen korrigiert werden. Ich will nichts Negatives hören über jemand anderen, wenn du nicht zuerst selber mit der Person gesprochen hast. Und weißt was, ich fühle absolute Freiheit, dich zu zitieren. Wenn du das Gefühl hast, du musst mir was erzählen über jemand anderen, hey, das ist was du als Pastor wissen musst. Es gibt solche Dinge, es ist oft auch so ein falsches geistliches Mäntelchen für Missbrauch, üble Nachrede. Aber wenn du zu mir kommst und sagst, hey, da ist was du wissen musst, dann zitiere ich dich. Dann gehe ich zu dieser Person hin und sage, hey, so und so hat mir erzählt, dass du das tust. Und das ist ein Problem. Aber komm nicht zu mir und sag, hey, du musst das wissen über die Person, aber sag nicht weiter, dass ich dir das erzählt habe. Da kannst Gift drauf nehmen, ich werde es weiter erzählen. Ich werde die Quelle beim Namen nennen. Wenn ihr Probleme oder auch zwischenmenschliche Probleme nicht alleine lösen könnt, wenn ihr nicht damit zurechtkommt, dann bin ich gern bereit zu helfen und zu vermitteln. Aber nur mit offenen Karten. Nicht, du musst wissen, aber sag nicht weiter. Ich werde nie sagen, hey du, ich habe irgendwo gehört, dass du das und das Problem hast. Ich werde immer die Quelle zitieren, wovon ich es weiß. Dieses Verborgene hintenrum unter dem Teppich irgendwie geredet, das gibt dem Teufel eine offene Tür. Das entzweit. Und Gott will, dass wir in Frieden zusammenleben und versöhnt zusammenleben. Und so, wenn du jemandem Unrecht angetan hast oder wenn jemand dir Unrecht angetan hat, Gott sagt beiden, ihr müsst aufeinander zugehen. Ihr müsst Versöhnung suchen. Und idealerweise treffen sich die beiden in der Mitte, wo sie auf dem Weg sind, zueinander, um Frieden zu schaffen. Haltet Frieden untereinander. Das ist Gottes Wille für uns. Wie können wir das tun? Vers 14, lesen wir weiter. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht. Haben wir gerade drüber gesprochen. Korrigiert die, die sich nicht richtig verhalten. Und in Liebe wieder, sonst sind wir die, die mit dem Balken im Auge rumrennen und den anderen den Splitter rausziehen wollen. Muss in Liebe geschehen. Wahrscheinlich hat Paulus hier besonders die im, konkret die im Sinn, die faul waren und die nicht arbeiten wollten in Thessalonik, die sich von den anderen irgendwie durchfüttern lassen wollten und einfach faul waren. Ja, der Herr kommt wieder, wir müssen nichts tun. Das sind wahrscheinlich die Unordentlichen, die er hier konkret im Kopf hat. Aber weist die Unordentlichen zurecht. Und dann sagt er, tröstet die Kleinmütigen. Oder vielleicht ist es anderswo mutlos übersetzt. Die Mutlosen, die Ängstlichen. Die sollen wir trösten. Die sollen wir ermutigen. Denen sollen wir gut zureden. Die müssen wir vielleicht mal in den Arm nehmen. Und dann nehmt euch der Schwachen an. Die Schwachen müssen wir tragen. Ihnen helfen, wieder stark zu werden. Vielleicht sie lehren. Sie begleiten. Schwachen müssen wir tragen. Hey, gerade die Schwachen brauchen uns. Und wisst ihr was? Die Gemeinde ist kein Elite-Club. Club der Supergeistlichen, Club der Starken. Wir müssen uns auch nicht gegenseitig vormachen, dass wir alle supergeistlich sind und super stark sind. Gemeinde ist ein Krankenhaus, wo die Schwachen heil werden können. Wo die Sünder rein werden können. Schwachen müssen wir tragen. Und ja, schwache Menschen sind oft anstrengend, verhalten sich vielleicht mal komisch oder sind emotional irgendwie unsicher, instabil. Viele schwache Menschen sind gesetzlich, versuchen Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und die Tendenz kann manchmal sein, oh, die wollen wir ausschließen. Die wollen wir lieber nicht dabei haben, weil das ist uns zu mühsam. Wisst ihr was, das ist nicht Liebe, das ist lieblos. Das ist eine falsche Einstellung, das ist eine egoistische Einstellung. Wenn diese Leute nicht in der Gemeinde ein Zuhause finden und in der Gemeinde Annahme finden, wo denn? Wo sonst sollen sie hingehen? Wenn nicht in die Gemeinde Gottes. Das ist der Ort, wo Kranke, wo Schwache heil werden und stark werden können. Lass uns niemanden ausschließen. Wenn du dich schwach fühlst, du bist herzlich willkommen bei uns. In unserer Gemeinde. Und alle unsere Kreise in unserer Gemeinde sind offen für alle. Du bist willkommen. David Gusick hat in seinem Kommentar zu der Stelle geschrieben, wahres Christentum zeigt sich in der Fähigkeit, schwierige Personen zu lieben und ihnen zu helfen. Jesus hat gesagt, an eurer Liebe werdet die Welt erkennen, die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also die Unordentlichen zurechtweisen, die Kleinmütigen, die Ängstlichen, Mutlosen müssen wir trösten, Schwachen müssen wir uns annehmen, jeden dem, was er braucht, zur Auferbauung des Leibes. Und dann sagt er, seid langmütig oder geduldig gegen alle. Hier haben wir wieder die Geduld hier. Wir brauchen Geduld für friedliches Zusammenleben. Um die Schwächen der anderen tragen zu können, auch ertragen zu können. Wir brauchen Geduld mit denen, die Sünde haben oder mit Angst kämpfen. Und da brauchen wir Gottes Hilfe, oder? Ich weiß, ich brauch's. Ich bin von Natur aus kein geduldiger Mensch. Oh Mann. Geduld ist eine Frucht des Geistes. Ich brauche das von Gott. Wir müssen beten, Gott, schenk du uns Geduld, schenk du uns Liebe füreinander. Seht hier Vers 15. Seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösen vergelte. Einfach Rache übt. Sondern strebt alle Zeit im Guten nach, einander und gegen alle. Mann, wie können wir so leben? Nur aus der Beziehung mit Gott. Das ist eine Frucht des Geistes, unserer Beziehung mit ihm. Seht, im Vers 24 sagt er dann, treu ist er euch beruft, er wird es auch tun. Er kann uns befähigen, so zu leben. nur zur Beziehung mit Gott. Zuletzt wollen wir uns so einige Aspekte davon anschauen, einige Gewohnheiten anschauen, die unser Leben als Christen prägen sollten. Und das sind keine Vorschläge, das sind Gebote. Und wenn Gott uns sagt, dass wir etwas tun sollen, dann gibt Gott uns auch immer die Kraft, es zu tun, wenn wir es wirklich wollen. Dann ist es auch möglich, mit seiner Hilfe. Das sind so Einstellungen eigentlich, die wir ständig haben sollen. Die erste ist im Vers 16. Da sagt er, freut euch alle Zeit. Ist ein Gebot. Freut euch alle Zeit. Immer. Freude sollte eine Eigenschaft unseres Lebens als Christen sein. Freude ist auch wieder eine Frucht des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Zu viele Christen laufen herum, als hätten sie Zitronensaft getrunken oder sowas. Nee, hallo du, ich bin Christ. Und es ist echt toll, mit Jesus zu leben. Und komm du auch zu Jesus, weil dann kannst du auch so sein wie ich. Das ist super attraktiv, oder? Wenn Christen so rumlaufen. Und ich sage nicht, dass wir irgendwie mit so einem falschen, heuchlerischen, aufgesetzten Lächeln, mit irgendwas Künstlichem rumlaufen müssen. Ich finde das auch eher abstoßend. Aber Freude ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Es ist was, was aus der Beziehung mit Gott herauskommt. Wenn wir uns vom Heiligen Geist beherrschen lassen. Freude ist die Folge von der richtigen Ausrichtung unseres Lebens, richtigen Ausrichtung unseres Denkens. Wir können uns nicht immer freuen an unseren Umständen in unserem Leben. Die sind nicht immer schön, die sind nicht immer angenehm. Wir können uns nicht immer an den Umständen freuen, aber wir können uns immer in den Umständen freuen. In allem. Ich denke an den Paulus und an den Silas, wie sie in Philippi im Gefängnis sitzen, wurden verprügelt mit offen geprügeltem Rücken, mit angeketteten Händen und Beinen im Block dort, unangenehme Stellung, und sie sitzen dort mitten in der Nacht und singen Lobpreislieder, wahrscheinlich Psalmen. Man, wie konnten die das tun? Wie konnten die Freude haben in solchen Umständen? Philipperbrief ist wahrscheinlich der freudigste Brief im Neuen Testament. Wisst ihr, wo der Paulus den geschrieben hat? Im Gefängnis. Wie konnte Paulus in diesen Umständen so eine Freude haben? Naja, er sagt uns da einige Dinge. Er sagt, das Leben ist für mich Christus und das Sterben ist Gewinn. Mann, ich lebe auf Jesus ausgerichtet. Und er sagt, ich freue mich, dass das Evangelium verkündigt wird, selbst wenn sie Leute mit der falschen Einstellung tun. Da freue ich mich drüber. Und ich freue mich drüber, dass meine Fesseln andere ermutigen. Und dann sagt er, oh, es ist so unübertrefflich, Jesus zu kennen. Alles andere ist Dreck im Vergleich dazu. Es ist so wunderbar, ihn zu kennen. Und er ist bei mir. Alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Das war seine Einstellung. Und so konnte er Freude haben. Nicht an den Umständen, aber in den Umständen. Wie ist deine Einstellung? Worauf richtest du deine Gedanken oder dich selbst aus in deinem Leben? Worum dreht sich dein Leben? Um dich selbst? Um das Negative? Deine negativen Umstände vielleicht? Oder dreht sich's um Jesus? Um das, was er ist, was er für uns getan hat, was wir in ihm haben? Und das wird dann wirklich einen Unterschied machen. Egal, was in unserem Leben abgeht, wir haben immer Grund, uns zu freuen als Christen. Wir sind gerettet. Wir waren auf dem Weg in die Hölle und Jesus hat uns gerettet und wir sind auf dem Weg in den Himmel. In ewige Herrlichkeit, in seiner Gegenwart, perfekte Gemeinschaft mit ihm an einem perfekten Ort und wir selbst werden ihm ähnlich sein, wir selbst werden vollkommen sein. Da kann ich mich freuen dran. Und es wird nicht lange dauern, bis wir bei ihm sind. Ich darf Gott kennen. Ich bin ein Gotteskind. Da kann ich mich freuen, egal was sonst abgeht. Gott ist bei mir, egal wie meine Umstände sind. Auch das ist was, woran ich mich freuen kann. Also freut euch alle Zeit. Das zweite ist, er sagt, betet unablässig. Also seid ständig im Gespräch mit Gott. Seid ständig auf ihn ausgerichtet. Betet unablässig. Das heißt nicht, dass wir unablässig die Augen schließen müssen und den Kopf beugen müssen, vielleicht die Hände falten müssen. Das wäre schlecht beim Autofahren. Aber wir können ständig im Gespräch sein mit Gott. Mit ihm über alles reden. Paulus hat unablässig gebetet und diese bewusste Gemeinschaft mit Gott, glaube ich, war die Quelle seiner Freude. Und dann als drittes sagt er, sagt in allem Dank. Vers 18. Das ist ein Vers, wo ich mal lange den Kopf zerbrochen habe. Wie kann ich dankbar sein für alles? Ihr seid wahrscheinlich ganz anders, aber ich bin von Natur aus eher ein Mensch, der das Negative zuerst sieht. Ich weiß nicht, ob ich von Natur aus ein dankbarer Mensch bin. Wahrscheinlich eher ein bisschen kritisch. Mir fällt das Negative, das 1%, was nicht so gut läuft, viel leichter auf als die 99%, die echt toll sind. Wie kann ich für alles dankbar sein? Ja, für manches, aber für alles? Komm, ja. Ich meine, ich mag nicht, dass ich krank bin. Ich mag nicht, wenn ich abgelehnt werde. Ich mag nicht, wenn ich verleumdet werde. Ich mag das nicht, wenn ich meinen Job verliere, wenn ich finanzielle Probleme habe. Wie kann ich dankbar sein dafür? Ich glaube, die einzige Lösung, die ich gefunden habe, ist Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Ich kann dankbar sein für alles, weil ich weiß, dass Gott alles zum Guten verwenden wird in meinem Leben. Selbst die schwierigen Dinge, vielleicht gerade die. Weil oft lassen uns ja die Herausforderungen oder wenn wir uns reiben oder diese Dinge, die lassen uns reifen. Wir wachsen normalerweise geistlich in Schwierigkeiten. Nicht, wenn alles glatt läuft. Gott wird alles zum Guten verwenden in unserem Leben. Das ist der einzige Grund, warum ich für alles dankbar sein kann. Und es ist ein Glaubensschritt. Danke zu sagen, wenn es mal nicht so läuft, wie ich mir es gedacht habe. Aber ich kann sagen, Gott, ich stelle mich auf deine Verheißung und ich danke dir dafür. Ich vertraue dir, dass es gut sein wird, dass du was Gutes draus machen wirst. Und dann wieder, wenn ich ein dankbares Herz habe, das Resultat ist wieder Freude. Da ist eine Wechselwirkung drin. Freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, das soll eine Einstellung, eine Gewohnheit sein in unserem Leben. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Willst du Gottes Willen kennen für dein Leben? Hey, sagt hier ganz explizit, das ist Gottes Wille für dich. Er hat es gesagt in Kapitel 4, wo er gesagt hat, das will Gott von euch, eure Heiligung, dass ihr Jesus ähnlich seid. Das ist Gottes Wille für dich. Petrus sagt uns, dass wir Gutes tun. Das ist Gottes Wille für uns. Jesus hat gesagt, liebe Gott, liebe deine Nächsten. Da ist Gottes Gebot, Gottes Wille zusammengefasst. Hier sagt er uns, freu dich alle Zeit, bete ständig und sei dankbar für alles. Das ist Gottes Wille für dich. Gottes Wille ist nicht so mysteriös, oder? Ist nicht irgendwie so schwierig. Und wenn Gott dir nichts anderes mehr sagen wird in deinem Leben als das, hast du dein ganzes Leben lang zu tun. Nur falls sich irgendwer fragt, was ist Gottes Wille für mein Leben? Hier, fang an, Gottes Willen zu tun. Und dann sagt ihm Vers 19 weiter, den Geist löscht nicht aus. Das ist auch was Wichtiges. Aber das wollen wir nächste Woche aufgreifen. Wir werden hier jetzt Schluss machen an dem Punkt heute. Es ist kein logischer Punkt, aber ich möchte mir mehr Zeit nehmen, nächste Woche drüber zu reden, über prophetisches Reden und wie wir es prüfen können, wenn wir nächste Woche drüber reden. Hausaufgabe für diese Woche ist Versöhnung. Wir wollen Gottes Wort nicht nur hören, sondern anwenden in unserem Leben. Gibt es eine Person, mit der du nicht versöhnt bist? Bringt dir der Heilige Geist irgendjemanden in deine Gedanken? Gibt es irgendjemanden, wenn du an den denkst, dass du irgendwie so ein Gefühl hast? Da ist nicht alles bereinigt, da ist irgendwas zwischen uns. Gott sagt, geh hin, red mit der Person drüber. Hat der Heilige Geist dich überführt, dass du schuldig geworden bist an dem anderen? Wieder, geh hin, trefft euch in der Mitte. Das wäre wunderschön, oder? Such Versöhnung, wenn du über jemanden getratscht hast oder jemand anderer über dich. Egal, geht aufeinander zu, bekennt es, vergebt einander, versöhnt euch, sucht Frieden. Das ist Gottes Wille für euch, für uns. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass du ein liebender Vater bist. Dass du uns lehrst und dass du auch ein Vater bist, der uns zurechtweist, ermahnt. Dass du das nicht vernachlässigst, sondern dass du deinen Finger durchaus auch mal auf Punkte in unserem Leben legst, wo sich Dinge ändern müssen. Und das ist gut. Das ist heil. Dafür wollen wir dir Danke sagen. Und Vater, wir sind schwache Menschen, auch das bekennen wir dir. Und dieses Tratsch-Klatsch, Ding, das ist so in uns drin, so eine schlechte, sündige Angewohnheit. Und die ganze Welt lebt so. Gott, wir brauchen deine Hilfe. Hilf uns, dass wir anders leben. Lass uns sensibel sein für deine Stimme. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, wenn wir nur in Gedanken oder Ansätzen irgendwas zu sagen, dass du zu unserem Herzen sprichst und sagst, hey, halt, stopp. Da ist die Grenze, das ist nicht okay. Vater, ich bitte dich, dass du Frieden bringst in all unsere Beziehungen. Beschütze uns geistig als Gemeinde. Gott, wir wollen dem Teufel keinen Raum geben. Ich danke dir, dass du klar zu uns sprichst. Und jetzt hilf uns, hinzugehen und es auch praktisch umzusetzen und auszuleben. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.